Herzlich willkommen bei Viertelpause, dem neuen Hockey-Podcast. Mit Chris Faust und Sören Wolke. Produced by Upchoice. Damit herzlich willkommen zurück bei Viertelpause. Letzte Woche hieß unsere Folge Wir sind Europameister. Ich weiß gar nicht, wie wir die Folge jetzt nennen wollen. Chris, wir sind Europameister hoch zwei. Herzlich willkommen.
Europameister 2. Hallo zusammen aus Frankfurt.
In Berlin gab es einen goldenen Sonntag aus Sicht des Deutschen Hockeybunds, denn die Hallendanas, wie sie ja genannt wurden, haben es den Hallenhonamas nachgemacht. Die Herren sind ja in Löwen Europameister geworden und die Damen vor eigener Kulisse in Berlin. Und an der Stelle möchte ich erstmal im Namen von uns beiden und vom ganzen Rest von Viertelpause erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Gute Leistung, schönes Turnier, gut gesteigert, gut gecoacht, schöne Truppe, cool anzusehen. Glückwunsch.
Und das Ganze, Chris, war dann ein relativ knapper Sieg im Finale gegen die Polinnen. Gab es ein 3-2, nachdem sich die Hallendanas schadlos gehalten hatten. Jedes Turnierspiel hat man gewonnen. Im Halbfinale hatte man die Österreicherin mit 7-0 im wahrsten Sinne des Wortes von der Platte geschossen. Chris, Finale gegen Polen, am Ende knapp 3-2 gewonnen, dank einer verwandelten Schlussecke von Laura Sänger. Die Polinnen überraschend stark gewesen.
War für mich auch eine der großen Überraschungen des Turniers. Ich hatte ja gesagt, dass die Ukrainerinnen da auch bestimmt eine schöne Rolle mitspielen. Aber das hat dann alles nicht so geklappt mit der Ukraine diesmal. Und die Polinnen sind in die Bresche gesprungen. Sehr stark auch die Österreicherinnen ins Halbfinale. Tschechien müde, denke ich mal. Hatten wir auch drüber gesprochen. Und ja, Schweiz, ich denke, das ist okay, die Platzierung, die sie hatten. Mehr ist da, stand jetzt nicht drin, obwohl sie viel gemacht hatten. Und Türken haben es brav gemacht. Und Italien, yo. Also alles in allem keine echten Überraschungen, außer die Polinnen. Die Spanier müssen wir noch erwähnen, die haben das auch wirklich sehr gut gemacht. Und ich finde es persönlich auch schick, dass Österreich die Bronzemedaille holt mit einem 3-1 gegen Spanien.
Die Spanierinnen waren das Spiel, was Tim und ich ja hier bei uns vor der Haustür gesehen haben, bevor es uns dann krankheitsbedingt ein bisschen aus den Latschen gekippt hat. Weshalb wir dann auch keine neuen Interviews mehr für euch sammeln konnten. Das ist natürlich schade, wenn man mal ein Event vor der Haustür hat, aber so ist das Leben. Und wir werden natürlich trotzdem noch so ein paar Stimmen nochmal für euch hier zusammentragen, die von anderen Kolleginnen und Kollegen gesammelt wurden. Die Spanierinnen, Chris, jetzt habe ich das gesagt, hatten sich sehr gut geschlagen im ersten Spiel gegen Deutschland, hatten da 4-2 verloren. Da war man so ein bisschen der Meinung, okay, das ist ein Auftaktgegner, da musst du auch gewinnen, dass es gut zum Reinkommen. Dass die Spanierinnen am Ende dann das Halbfinale erreichen als Gruppenzweiter hinter Deutschland, davon war jetzt wirklich nicht auszugehen. Vor allem, wenn man sich einfach auch nochmal die Tabelle anguckt, weil die Deutschen waren ja in der Gruppe mit Spanien, Tschechien, Belgien und den Türkinnen. Wir hatten ja beide gesagt, die Belgierinnen sehen wir relativ weit vorne. Die sind am Ende nur Vierter geworden. Die Spanierinnen Zweiter mit 9 Punkten. Also am Ende für die Spanierinnen eine richtig, richtig starke EM.
Und vor allen Dingen waren sie ja jahrelang nicht im Programm, hatten wir die Woche vorher schon gesprochen. Ja, Belgien auch schon ein bisschen enttäuschend, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Ja. Für den Aufwand, was die betreiben, ist das schon wenig.
Ja, ja. Unter anderem 5-3 gegen Spanien auch verloren in der Gruppe. Da gab es dann am Ende für die Belgierinnen nur das Spiel um Platz 5 gegen die Tschechinnen. Das hat man dann auch noch mit 2-1 verloren. Also nur ein enttäuschender 6. Platz für die Belgierinnen. Und Österreich Platz 3, du hast es gesagt. Und lass uns noch mal ein bisschen über das Finale sprechen, Chris. Da müssen wir noch ein bisschen was nachtragen. Siegtor hatte ich jetzt schon vorweggenommen. Allerdings ging es erstmal ganz gut los, denn die Polinnen sind in Führung gegangen durch Sandra Tatarczuk in der 3. Minute. Das hat dann die Mannschaft aber von Dominik Giskes und Markus Weise dann auch ausgezeichnet. Wenn ich jetzt nicht auch ganz falsch liege, war es nur mit der erste Rückstand überhaupt bei der EM, dass man dann ruhig geblieben ist und dann einfach weitergespielt hat. Und dann kam auch der Ausgleich in der 15. Minute durch Elisa Greve und das war dann auch der Halbzeitstand.
Leider noch einen 7 Meter verschossen kurz vor der Halbzeit, aber die machten die ganze Zeit einen sehr stabilen Eindruck und insofern war es mir da jetzt auch nicht irgendwie flau. Man muss aber wirklich sagen, Hut ab Polska mit ihrer altinternationalen Mali Rybacha, die auch schon die guten Zeiten von Polen mitgemacht hat vor 10 Jahren und länger. Die ist Profiathletin in Holland seit vielen Jahren und hat da eine junge Truppe um sich rum und die haben das wirklich sehr gut hinbekommen. Und meine Erfahrung auch ist, wenn Polen im Flow sind, dann wird es ganz schön schwierig. Und die haben sich wirklich in das Turnier da reingegroovt und großartiger Erfolg. Und polnische Herren, ne, guck mal, auch im Endspiel auch Silber gewonnen. Also Polen ist für mich der große Gewinner der internationalen Hallen-Indoor-Saison, ja.
Laura Sänger brachte dann die Deutschen frühen Führung im vierten Viertel in der 31. Minute mit 2-1. Sandra Tatarczuk glich dann postwend wieder aus. Und dann ja, Laura Sänger mit einer verwandelten Strafecke. Sie hatte das ja auch schon bei uns am Donnerstag gesagt. Der Boden ist irgendwie der gleiche, aber irgendwie fühlt er sich besser an als in Frankfurt. Sie weiß auch nicht so ganz genau, woran das liegt. Strafecken, ganz, ganz großes Plus auch auf deutscher Seite gewesen bei der EM mit Laura Sänger.
Nicht nur Laura Sänger. Also man muss wirklich sagen, dass die Nominierung von Domme und von Markus, das hat halt wirklich gefunzt, ja.
Und schauen wir doch mal, was vor allem Dominik Giskis gesagt hat. Dann nach dem Finale gegenüber dem DHB hat er gesagt, Polen hat es sehr gut gemacht. Sie haben wie erwartet sehr tief gestanden und gut verteidigt. Wir hatten wenige Chancen und brauchten ein bisschen Glück. Dass Laura das Ding dann reingemacht hat, nachdem sie vorher ein paar nicht reingemacht hat, war überragend. Lass es uns kurz machen. Echt geil. Die Mädels haben das überragend gemacht.
Bravo.
Na? Und Laura Sänger hat gesagt, ich bin absolut überwältigt von den ganzen Glücksgefühlen und der Kulisse in der Halle. Es hat bis zur letzten Sekunde gedauert und ich bin einfach sehr stolz auf das ganze Team und den Staff. Es war eine Wahnsinnswoche und es ist einfach schön, hier vor heimischem Publikum den Titel geholt zu haben.
Auch wie bei den Herren mit Rhein, wo wir letzte Woche drüber sprachen, hat man bei den Damen vom Staff her unheimliche Harmonie gesehen. Und ich hatte es schon gesagt, Dominik Giskis als wirklich jetzt junger Trainer und als Newcomer im Damenbusiness kann überhaupt nichts Besseres passieren, als Markus Weise da hinten dran zu haben, als Superfuchs, als Mentor, als feiner Mensch. Was man auch so von den Mädels immer mal gehört hat, sie waren total happy, auch mit dem Coaching und mal eine ganz andere Sache. Und ja, Titel. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch.
Zwei EMs, zwei Titel gehen nach Deutschland, zweimal ohne die Holländer und Holländerinnen, dafür die Polen und Polinnen so ein bisschen in die Bresche gesprungen. Und nichtsdestotrotz lesen sich diese Statistiken, wie oft die deutschen Herren und Damen Europa oder Weltmeister werden, ja schon fast ein bisschen beängstigend. Trotzdem muss man sagen, Zulauf auch in Berlin war sehr, sehr gut. Sonntag war wohl auch ausverkauft. Das Horst-Korber-Sportzentrum generell auch super organisiert, alles drumherum ganz fantastisch. Inwiefern hast du so ein bisschen Respekt davor, dass man sagt, okay, jetzt ziehen sich die Holländer und Holländerinnen zurück, wenn da mehrere Nationen noch nach ziehen. Und Deutschland ist ja schon die Benchmark, sage ich mal, was das Leistungsniveau angeht, dass das so ein bisschen so ein Turnier in An- und Abführung ohne Wert wird in Zukunft?
Das würde ich so nicht sagen. Also in Holland gibt es einen riesen Widerstand, dass sie keinen Saal-Hockey mehr spielen. Ich bin gespannt, was da passiert. Nur wenn man die letzten Jahre sich anschaut, war Holland immer gut dabei und ich glaube einfach, dass der Titel viel mehr wert ist, wenn du im Halbfinale und im Finale Holland schlägst, ja. Immer der Klassiker schlechthin. Aber ich will es jetzt auch nicht abwerten. Sie waren nicht da. Dafür waren die Spanier wieder da, haben auch eine gute Rolle gespielt. Und es wäre halt schön, wo sind die Engländer? Die haben genau das Gleiche gemacht. Die sind ausgestiegen. Ja, England war oft und viel im Hallenhockey. Aber England Hockey gibt kein Geld mehr rein ins Indoor-Hockey. Und insofern sind die Programme alle gestoppt. Ja. Schottland macht's genauso, Wales macht's genauso. Die Iren haben jetzt wieder gespielt in dem B-Pool. Ja, zartes Pflänzchen. Aber hey, wir sind Europameister. Komm, lass gut sein.
Ganz kurz aber noch, weil einmal muss ich noch kurz nachfragen, weil zum Beispiel dieses ganze Thema Weltmeister auf dem Feld. Jetzt ist ja dieser große Feldhalle, dieses ganze Hin und Her. Jetzt haben wir die Honnamas sind Weltmeister letztes Jahr in Indien geworden. Die U21-Jungs sind Weltmeister geworden. Dass das dann zum Teil mit großen Ehrungen dann auch einhergeht und so diese ganze Wertschätzung dann auch, die dann vom DHB dann einfach auch ja dann bereitgestellt wird. Mir ist nicht bekannt, dass jetzt ein Hallen-Europameisterschaftstitel bei Damen oder Herren jetzt groß mit irgendwelchen Ehrungen hier einhergeht und wie zum Beispiel bei einem Final Four. Ist das nicht schon ein Zeichen von der Wertigkeit her, dass Feld einfach auch für den DHB schon wichtiger ist als die Halle?
Ja, natürlich. Es liegt ja allein auch darum, dass Feldhockey olympisch ist und dass wir dazu über unsere ganzen Zuschüsse bekommen. Ich fand es aber jetzt insofern wirklich ganz gut. Ich hatte in der Folge vorher über reine Hallennationalmannschaften gesprochen und über Hallennationaltrainer. Vielleicht geht der DHB jetzt da auch neue Wege. Wenn jetzt zum Beispiel in zwei Jahren eine ähnliche Mannschaft oder der Kronstock von diesem Jahr wieder nominiert wird, in einem ähnlichen Staff, haben die natürlich unglaubliche Vergleichswerte und können darauf aufbauen, ja. Und dadurch, dass die Programme immer enger werden, wäre das doch eine gute Sache. Natürlich will die Audience ihre Topstars sehen, aber meine Güte, also am Sonntag war ausverkauft, wir sind Europameister, ja, dann haben wir halt Hallendanas und haben Hallenhonamas. Ist doch schön, alles gut. Und die Top-Leute kriegen weniger Kilometer auf die Uhren, auf die Knochen. Also, was soll's denn? Ich finde das gar nicht so schlimm.
Also insgesamt eine wirklich runde Veranstaltung für die Hallen Danas. Tausend Dank an die ganzen Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen, die vor Ort waren. Das hatte ich auch schon am Freitag in der Folge mit Tim mal so formuliert. Das ist nicht selbstverständlich, vor allem, dass das alles so reibungslos funktioniert, wie das dann, wir können nur aus Sicht der Presse sprechen. Und das hat fantastisch funktioniert, von Akkreditierung bis hin zur Mixzone. Vielen Dank auch an Bernd Schuckmann, der uns da auch den Weg gewiesen hat vom DHB. Und dann natürlich auch die ganzen Plätze auf der Tribüne. Das war einfach alles in allem top organisiert, so soll es sein. Und vielen Dank auch an den Berliner Hockey Verband an der Stelle, der das so möglich gemacht hat. Und herzlichen Glückwunsch nochmal an Fatma Söngül Gütekin. Das ist die beste Torschützin gewesen, eine Türkin, mit 9 Toren, 3 aus dem Feld, 5 nach einer Ecke und 1 per 7 Meter. Unter anderem ja auch gegen die deutschen Damen erfolgreich gewesen.
Ja, sehr gute Spielerin. Kenne ich auch seit vielen Jahren. Ist auch Polizistin in Antalyaspor. Großartig. Ich finde es auch schön, weil die anderen Titel verteilen sich auch auf die anderen Nationen. Marta Kucharska aus Polen, auch seit Jahren sehr bekannt, hat in Hamburg gespielt, ich glaube in Flottbeck sogar, soweit ich mich irre. Und beste Spielerin, eine Spanierin, nämlich mit Berta Agulo. Finde ich auch schick, dass sich alles so ein bisschen verteilt. Und Sören, Berlin, Europameisterschaft, Damen, großartige
Sache. Auch gerne wieder. Die beiden besten deutschen Torschützen sind für euch noch schuldig. Das waren einmal Filin Bolle mit 6 Toren aus dem Feld, 1 per Ecke und Laura Sänger mit 7 Toren, 1 aus dem Feld, 5 per Ecke, 1 per 7 Meter. Das ist ja dann im Finale. Das war es jetzt von der EM. Und jetzt gehen wir ein bisschen weg von dem ganzen Glamour mit Nationalhymnen und Fahnen, die dann da auf dem Platz liegen, in die zweite Bundesliga, Chris, und auch in die Regionalliga, weil wir schauen so ein bisschen drauf, wer steigt denn auf in die Königsklasse des deutschen Hockeys, in die erste Bundesliga, und wer steigt ab aus der zweiten Liga und wer steigt vielleicht dann auch auf in die zweite Liga. Und wir starten rein mit den Herren in der Gruppe Ost, Chris. ATV Leipzig, 8 Spiele, 15 Punkte. Köthen, 8 Spiele, 13 Punkte. Osternienburg, 8 Spiele, 12 Punkte. Rotation Prenzlauer Berg, 8 Spiele, 11 Punkte. Mariendorf, 8 Spiele, 10 Punkte. Da ist gefühlt alles noch drin. Die einzigen, die ein bisschen kämpfen müssen, sind der Berliner SC, 8 Spiele, 7 Punkte. Da sieht alles nach dem Abstieg in die Regionalliga Ost aus.
Ja gut, was willst du dazu sagen? Es gibt noch 6 Punkte, das ist eine enge Kiste, muss man abwarten. Ja.
Die Spiele finden jetzt statt am nächsten Wochenende. Da sind dann die Entscheidungsspiele dann, ehe wir dann am 18. Februar spätestens wissen, wer steigt auf, wer steigt ab. Aktuell sieht alles gut aus für einen ATV Leipzig, dass der hochgeht in die erste Bundesliga bei den Herren. Und wenn wir mal drauf schauen, auf die Hauptrunde in der Regionalliga Ost bei den Herren, Chris, da ist was doch für einen Hockey romantisches Herz, was du da auf Platz 1 siehst, was ich hier gerade zeige.
Ach, Güstrow, wie schön. Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja. Da hat sich nicht viel getan. Ja. Mach die Frauen.
Ich mach die Frauen. Ich eile in einem Tempo. Da steht der Osternienburger HC mit 8 Spielen, nach 8 Spielen bei 19 Punkten. Der Berliner SC nach 8 Spielen bei 17 Punkten. Die beiden werden es unter sich ausmachen. Und für den PSV Chemnitz auf dem letzten Platz, 8 Spiele, 4 Punkte, sind es schon eben 4 Punkte Rückstand auf die Potsdamer Sportunion auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. PSV Chemnitz ist jetzt nichts für dein romantisches Herz, dass die wahrscheinlich runtergehen. Aber Osternienburg oder Berliner SC, erste Liga, schon eher, ne?
Wahrscheinlich, ja. Mich würde es mal interessieren, ob die früher PSV Karl-Marx-Stadt gehießen haben.
Lieber aber PSV gut. Chemnitz, schreibt uns das. Hießt ihr früher PSV Karl-Marx-Stadt? Oder ganz anders?
Aber ist PSV auch Postsportverein? Oder?
Ich denke, ja.
Gut, Polizeisportverein.
Ja. Ja. Und bei den Damen, Chris, da sieht alles aus nach dem Steglitzer TK. Der hat nach 8 Spielen 21 Punkte. Das sieht also aus nach Bundesliga-Zugehörigkeit für die STK-Damen. Die haben nämlich 6 Punkte Vorsprung auf Motor Merane, die haben aber auch ein Spiel weniger.
Ja, naja, da ist auch noch alles drin.
Die beiden spielen noch gegeneinander am 25. Februar in Merane um 15.30 Uhr in der H.H. Freiberger Halle.
Clash of the Titans.
Ja, Motor Merane
gegen STK, geil.
Also wer da nichts vorhat, am 25. Februar sich ein bisschen Regionalliga Ostdamen anzugucken, der sollte das definitiv machen.
Ab nach Merane.
Ab nach Merane. Dann würde ich sagen, wir wechseln noch einmal rüber, bleiben bei den Damen und schauen mal in den Norden, Chris. Da sehen wir 2 Teams punktgleich an der Tabellenspitze nach 8 Spielen mit 18 Punkten. Auf Platz 1 aufgrund des besseren Torverhältnisses TG Heimfeld, auf Platz 2 der Hamburger Polo Club. Absteigen wird wohl der DHC Hannover bei den Damen, denn die haben nach 8 Spielen 0 Siege, 0 Unentschieden. 8 Niederlagen, ein Torverhältnis von minus 45 und 5 Punkte Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz.
Das sieht wohl so aus. Und da oben geht es noch gut zur Sache, ja.
Lass mich raten, dein romantisches Herz an der Stelle würde sagen, Heimfeld steigt auf?
Bei Polo spielen Österreicher. Ich bin für Polo.
Okay. Ja gut, das lasse ich dir durchgehen. Dann schauen wir doch da auch in die Regionalliga Nord bei den Damen. da ist es ja so ein bisschen das Problem, dass ja erstmal die ersten alle nicht aufsteigen dürfen. Alster 2, UHC 2. Wer wohl aufsteigen wird, ist Club Zoffer Bremen. 12 Spiele, 22 Punkte und 4 Punkte Vorsprung schon auf den ersten Kieler HTC. Sieht gut aus mit einer Bremer Mannschaft in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga.
Ja, das ist gut. Bremen immer gut. Als dazu.
Und in der Regionalliga Nord bei den Herren, da sieht es gut aus für Hannover 78, hatten wir auch schon besprochen. 12 Spiele, 33
Punkte. Die sind
durch, ja. Und 16 Punkte Vorsprung auf den Bremer HC bei noch insgesamt 2 zu spielenden Spielen. Das ist also längst entschieden. Hannover 78 geht hoch. Die Frage ist nur, wen werden sie ersetzen? Denn da schauen wir nochmal rein in die zweite Bundesliga Halle im Norden. TTK Sachsenwald steht da auf dem Abstiegsplatz. 8 Spiele, 3 Punkte. Marienthaler THC, 8 Spiele, 6 Punkte. Alles noch drin.
Nach oben auch.
Ja, wenn wir oben gucken, Clipper 8 Spiele, 21 Punkte. Braunschweig 8 Spiele, 19 Punkte. Wenn wir nochmal auch gucken, gegen wen TTK Sachsenwald denn so spielen muss. Da geht es dann einmal jetzt am Freitag gegen THK Rissen. Rissen ist aktuell Dritter. Für die geht es eigentlich um, nicht nur eigentlich, für die geht es um gar nichts mehr, außer um eine gute Tabellenposition. Und dann spielt man noch gegen Clipper. Die sind halt Erster. Also ich sag mal jetzt ganz vorsichtig, 3 Punkte und 22 Tore aufzuholen beim Gegner Rissen und Clipper wird schwierig für Sachsenwald, ne?
Absolut, ja.
Da bringt ja auch der viertbeste Torschütze der zweiten Liga nichts mit Finn Dabelstein, 21 Hütten.
Naja, vor allen Dingen bei den kleinen Gruppen und bei den dann logischerweise wenigen Spielen. Wir gucken es uns gleich im Süden an, da steigst du ab mit 9 und wirst Dritter mit 12. Ja, also das ist halt ganz krass, ja.
Ja, Finn Dabelstein übrigens nochmal ganz kurz, 21 Tore hat der Mann gemacht, Sachsenwald insgesamt hat nur 40 gemacht, also über 50% Teamtore gehen auf Sportsfreund Dabelstein. Das ist auf alle Fälle ein Bewerbungsschreiben. Für auch für höhere Aufgaben.
Maschine.
Ja.
Oder für den Gegner zustellen, dann ist Ende. Also ein anderes Thema.
Du, wer weiß, wann er seine 21 Hütten gemacht hat, ne? Vielleicht an den ersten 3 Spieltagen und dann haben die Gegner gesagt, den Dabelstein, den nehmen wir raus. Wer weiß das schon, ja.
Oder er schießt gute Ecken.
Oder so.
Was ich eher glaube, ja.
Ja, also auch sehr gut möglich. Zweite Bundesliga bleibt aber nach wie vor unser Stichwort und wir switchen einmal rüber in deinen geliebten Süden, Chris. Da schon die Messe gelesen, alles durch. Stuttgarter Kickers gehen hoch und steigen auf in die erste Bundesliga. Absteigen hingegen muss 9 Punkte haben, die offen konnte. Muss man sich mal überlegen. Das hätte in jeder anderen Gruppe gereicht zum Klassenerhalt. Im Süden nicht TuS Obermenzing. 1 Punkt Rückstand auf Rüsselsheim und die HG Nürnberg.
Drama. Die haben es hinten raus nicht hingebracht und haben am Samstag dann nochmal gewonnen. Aber es war dann zu spät, weil sie mussten ja am Sonntag nach Stuttgart und die hatten halt was vor, Party on. Und dementsprechend ist es auch gelaufen, obwohl es ein ziemlich gutes Spiel wohl war. Ja. Und Stuttgart nach Ewigkeiten mal wieder oben auch. Herzlichen Glückwunsch nach Stuttgart.
Das ist auch mal eine schöne Reise jetzt nochmal dann für alle im Süden. Mal wieder eine neue Stadt, die dann dazu kommt. Frankfurt, München, Mannheim. Jetzt kommt dann auch noch Stuttgart.
Stuttgart dazu. Zwischendrin, ja. Ja gut, Ludwigsburg geht raus und Stuttgart geht rein. Das sind, glaube ich, 25 Kilometer.
Hast du auch recht. In der Regionalliga Süd, da haben Chris und ich am Wochenende Jubelbilder zugeschickt bekommen von unserem lieben Tim als alter Würzburger, denn der HTC Würzburg, Chris, hat es geschafft, am Ende sich durchgesetzt.
Ja. Ich hatte es schon zweimal vorher gesagt, die haben eine ziemlich gute Routine. Waren 3/4 hinten und haben es dann im letzten gebogen beim Aufstiegsspiel beim ASV und haben es dann wirklich geschafft. Ja, Glückwunsch auch nach Würzburg.
Rückkehr also in die zweite Bundesliga für die Würzburger Herren. Wenn wir auf die Damen schauen, Chris, da ist die Saison auch schon durch. Da geht der Glückwunsch raus an TuS C Obermenzing. 10 Spiele, 25 Punkte, ungefährdeter Aufstieg mit 9 Punkten Vorsprung auf FT 1844 Freiburg. Ebenso punktgleich mit den HTC Stuttgarter Kickers. Das ist immer ein bekannter Name für mich, Chris. Ich bin echt FT 1844 Freiburg, habe ich in meinem Leben noch nicht gehört.
Ja, ja, Studentenstadt. Die haben gute Studenten, auch hier aus Hessen teilweise, und die machen das gut. TuS Obermenzing. Ja, die sind aufgestiegen. Viele Grüße und herzlichen Glückwunsch. Und tauschen im Prinzip den Platz mit SAFO Frankfurt Damen. Die sind nämlich abgestiegen aus der zweiten Bundesliga, haben aber nochmal gewonnen, das Derby gegen Wiesbaden am Sonntag. Und dann hatten wir noch ein ganz großes Knallerspiel, was am Ende des Tages auch keins mehr war, nämlich Ludwigsburg gegen 80 Frankfurt, was die 80er in Ludwigsburg mit 3-4 gewinnen konnten. Aber durch das gute Torverhältnis von Ludwigsburg steigt Ludwigsburg seit Ewigkeiten wieder auf und wir gratulieren unserem Freund Daniel Weiser, Danze und seinem Trainerteam und den Mädels zum Aufstieg. Eine Sache noch aus dem Süden, bei Obermenzing haben auch Mädels aus Bietigheim gespielt. Bietigheim, wenn ihr euch erinnert, vor Jahren noch in der ersten Liga, noch gar nicht so lang her. Dann sind einige, wie zum Beispiel Ines Wanner, die jetzt Europameisterin geworden ist, zum TSV Mannheim gegangen und Hasen auch nach Ludwigsburg gegangen. Und jetzt ist Bietigheim wieder auf den Weg nach unten. Die sind jetzt auch Letzter in der Regionalliga Süd und sind abgestiegen. Das ist auch ein Drama, diese Bietigheimer Damen-Anekdote. Aber ja, manchmal flying high und so schnell geht es auch wieder runter. Ja. Tunlichst zu vermeiden.
Im Westen bei den Damen, da ist der Calmberger TC schon abgestiegen bei noch zwei zu spielenden Spielen. 7 Punkte Rückstand auf Blau-Weiß Köln, das ist nicht mehr aufzuholen. Oben hingegen ist es noch eng zwischen Schwarz-Weiß Köln und RTHC Leverkusen. Beide trennen 2 Punkte. Schon mal schauen, wie es da dann am kommenden Wochenende dann zu Ende geht. Und wenn wir da mal dann noch drauf schauen auf die Regionalliga West bei den Damen, dann können wir schon mal so viel vorwegnehmen.
Bergisch Gladbach.
Dass Bergisch Gladbach punktgleich mit Rot-Weiß Köln 2 können nicht aufsteigen, auf Platz 1 steht und schon 6 Punkte Vorsprung hat auf Eintracht Dortmund. Und das bei noch 3 übrigen Spielen sollte dann wohl reichen zum Aufstieg.
Ja, kann man annehmen.
Und wenn wir auf die Regionalliga West bei den Herren schauen, dann sehen wir da RTHC Leverkusen auf der 1, 2 Punkte vorm Calmberger HTC. Das sieht also sehr, sehr gut aus, dass Leverkusen da aufsteigt. Vielleicht klappt es ja bei den Damen, also die Herren gehen hoch in die 2., die Damen gehen hoch in die 1. Das könnte doch hier noch ganz erfolgreich werden, aus Herrensicht.
Renaissance in Leverkusen.
Ja, Renaissance in Leverkusen. Ja.
Leverkusen ist auch unfassbar romantisch.
Ja, und bei den Herren in der 2. Bundesliga West hingegen, also eine Klasse höher, sieht es gut aus für den Gladbacher HTC. Es sieht nicht nur gut aus, das wird wohl nach menschlichem Ermessen reichen. 6 Punkte Vorsprung bei noch 2 Spielen auf den DSD Düsseldorf. Das heißt, 1 Punkt am letzten Wochenende reicht dem Gladbacher HTC zum Aufstieg in die 1. Bundesliga. Das könnte man schon dann gegen den Bonner THV perfekt machen. Und Bonn, ja, für die geht es um nichts mehr, sind vorletzter mit 9 Punkte vor dem Absteiger HC Essen. Also Essen geht runter. Und damit verabschieden wir uns von den Damen und Herren und bei denen, wo es ja auch noch richtig, ja, oder die noch richtig am Spielen sind, beziehungsweise die, über die wir jetzt sprechen, die haben gespielt, machen jetzt kurz Pause und spielen dann, Chris, man kann sagen, um alles oder nichts. Wir reden über die Jugend.
Yes, die Boys waren schon aktiv teilweise.
Genau. Und da würde ich doch sagen, lass uns zunächst mal über die U14 sprechen. Da würde ich sagen, wir machen das so altersmäßig, dass wir da die Qualifikationsdinger durchgehen, also die Regionalmeisterschaften. Und wir starten mal rein mit der nordostdeutschen männlichen U14 beim DTV Hannover. Chris, 1. ist der HTC geworden, 2. der Clipper THC und 3. DTV Hannover, der Gastgeber, also hat sich qualifiziert für die deutschen Meisterschaften. Herzlichen Glückwunsch erstmal an alle Vereine. Das sage ich jetzt schon mal vorweg, weil das werden wir 100% dann auch mal vergessen. Nicht, dass sich einer benachteiligt fühlt.
Richie Barlow again. Nicht nur, dass er mit den Herren eine tolle Bundesliga-Saison gespielt hat. Jetzt ist er auch mit seinen A-Knaben auf der Deutschen. Havestrude, die üblichen Verdächtigen. Ich nehme an, Maxi Schengel hatte die Finger drin. Grüße auch hier. Und Clipper, ja, also alles alte Bekannte.
Aus Berlin, Blau-Weiß und die Wespen haben es nicht mal ins Halbfinale geschafft. Blau-Weiß wurde 3. in der Gruppe und die Wespen ebenfalls 3. in der Gruppe. Der Berliner HC übrigens gar nicht vertreten. Das schmerzt dann an der Stelle auch den ein oder anderen Berlin-Romantiker.
Ganz komisch.
Ja. Schauen wir auf den Westen und da auf die Regionalliga der U14. Das ist für uns beide als nicht-westdeutsche Hockey-Experten, ne, an der Stelle ein bisschen schwierig durchzusteigen. Wir wissen aber, dass 2 Teams sich qualifizieren und so wie wir das deuten, Chris, sind das Rot-Weiß Köln und der Düsseldorfer HC.
Das sieht so aus, ohne Gewehr.
Genau.
Ohne Gewehr. Wir können gleich mal einen loslassen hier. Ihr wisst ja, ich bin nicht mehr ganz frisch und mitunter Romantiker. Wo ist bitte der Link auf die gute alte deutsche Jugendmeisterschaft? Wo sind Kaderlisten? Wo sind Live-Ticker? Boah, Leute, ganz ehrlich, es war nicht alles schlecht früher. Und Ben Klubrecht blutet, glaube ich, auch das Herz.
Weil wir haben am Wochenende drüber gesprochen. Früher konntest du ja noch sehen, wer spielt zum Beispiel Berlin-Auswahl, wer spielt Hessen-Auswahl. Dann, wenn du diese Deutschen hattest, dass du wirklich wusstest, oh, die haben 6 Auswahlspieler. So verkehrt können die nicht sein. Das ist irgendwie...
Also, wenn wir uns was wünschen können, liebe Hockey.de-Programmierer, bitte macht was mit der deutschen Jugendmeisterschaft. Hier Oma, Opa, Onkel, Tante wollen gucken. Das ist ja Wahnsinn, da was rauszubekommen. Oder ja, verstehe ich überhaupt nicht. Ja, also, ja.
Und ich habe für den Podcast jetzt 9 Tabs offen. Nur für die Jugendendrunde, ja.
Für 2 Jahrgänge.
Und nur Jungs, ja. Ja, genau.
Ja,
Ja, es ist so, ich bin ehrlich, ja, man muss optisch was machen an der alten Seite. Da bin ich total dabei.
Die grüne Seite.
Ja, an der grünen Seite.
MS-DOS.
Ja, ja. An der grünen Seite muss man optisch was machen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Fan von der neuen Seite. Ich bin auch kein Fan von den Spielberichten, das muss ich auch mal sagen. Mir geht es so auf die Nerven, wenn ich dann schon wieder irgendwas lese von Feline Poppe. Also entweder ist es Feline Bolle oder Fenja Poppe. Also es kann doch nicht so schwer sein, dass auch die Berichte auf dieser Seite richtig geschrieben werden und unsere Spielerinnen richtig benannt werden. Also ich verstehe ich nicht. Ist mir ein Rätsel.
Ja, schade und unverständlich. Ich verstehe auch nicht, warum sie die Nordostdeutsche auf hockey.de ja. abbilden, aber keine Süd, also verstehe ich nicht. Ich weiß, ihr habt viel zu tun, ich weiß, es ist viel im Umbruch, aber das ist keine, finde ich, despektierlich dem Jugendhockey gegenüber. Fertig, ja, und das ist unsere Zukunft.
Und vor allem, es sind die Basics. Es sind die Basics, ja. Die einfach funktionieren müssen. Und dann, finde ich, können wir uns unterhalten über was anderes, aber...
Und Feline Poppe ist keine Regionalligaspielerin.
Nee.
Also, Fenja Poppe, einer der besten Spielerinnen der ganzen Hallensaison, ja. Kapitänin von Havestehut und von den Hallendanas. Und Feline Bolle ist seit Jahren eine großartige Spielerin beim MSC. Jo, sollte man schon mal, aber gut. Vielleicht sind wir auch zu anspruchsvoll.
Also wenn man die Spielernamen
von der
Nationalmannschaft richtig schreiben sollte, das sollte man schon hinbekommen, ja. Ey, du merkst aber, ich kann nicht lachen darüber, weil es irgendwie so tragisch ist eigentlich, dass es nicht geht, muss man auch mal sagen.
Du bist ja auch subjektiv, weil es dein Job ist. Aber ich als Nerd und ich sag jetzt mal Heavy User und Endverbraucher finde es auch eher peinlich.
Aber dir fällt ja auch auf, dass da Feline Poppe steht. Also das fällt mir ja nicht auf, weil ich selber Spielberichte noch und nöcher in meinem Leben geschrieben habe. Das fällt dir ja genauso auf.
Und es ist Montagabend, also.
Ja, an dem Tag, wo wir aufnehmen, ihr hört morgen die Folge. Ich weiß gar nicht, wie wir uns jetzt am Westdeutschen Hockeyverband bei der männlichen U14 so an dieser Diskussion entzünden konnten. Ändert nichts daran. Glückwunsch an Rot-Weiß Köln und den Düsseldorfer HC. Ihr seid dabei bei den deutschen Meisterschaften der männlichen U14. Und ich würde sagen, Chris, wir haben Nordosten, wir haben Westen, dann gehen wir doch mal weiter in deinen Süden. Und da haben sich der Münchner SC, der SC Frankfurt 80 und der HC Ludwigsburg qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch.
Bei den A-Knaben, ja. Herzlichen Glückwunsch.
Es heißt männlich U14.
Nix. Ich bin Traditionalist. Ich bin A-Knaben. Aus.
Okay, gut. Dann lassen wir das einfach mit deinen
A-Knaben. Okay, männliche U14, ja.
Ja, naja, mir ist das egal. Ich möchte hier nur mit dem modernen Sprech hier ein bisschen en vogue bleiben, muss man so zu formulieren.
Wir hatten auch im Süden klassische Mannschaften dabei, wie zum Beispiel nach Ewigkeiten mal wieder den VfL Bad Kreuznach. Wir hatten auch Newcomer dabei, wie zum Beispiel den HC Bad Homburg, die auf dem Feld schon in der Zwischenrunde mit 1-0 am UAC gescheitert sind. Da wird sehr gute Arbeit gemacht. Ja. Oder wir hatten auch echte Exoten aus der Pfalz dabei zu Bad Kreuznach, nämlich TSG Heidesheim. Ja. Der Kenner wird jetzt sagen, wo ist Dürkheim, wo ist Frankenthal? Ähnliche Geschichte wohl wie mit deinem BHC, ja. Es sind halt einfach mal Jahrgänge nicht besetzt gewesen und dann fährt Bad Kreuznach und Heidesheim zu einer süddeutschen Meisterschaft. Wir machen weiter mit der MJB oder auch MU16 genannt.
Und fangen da wieder im Nordosten an. Hier kann ich euch auch sagen, wo das Ganze stattgefunden hat. Dem DHB sei Dank. Und zwar beim HTHC das Ganze. Chris, qualifiziert haben sich auf 1, Nordost 1, die 10er Verwespen, Nordost 2, HTHC, Once More Again und Nordost 3, Clipper, THC. Auch hier muss man sagen, Once More Again.
Krass, ja. Und Wespen schlägt den HTHC im Endspiel mit 1-4, finde ich jetzt. Ziemlich dominant.
Der Wespen gewinnt 5 von 5 Spielen an dem Wochenende. Ne?
Naja, krass, ja. Aber HDAC wieder am Start.
Also Wespen wieder mit einem Bombenjahrgang anscheinend unterwegs. Sei ihnen gegönnt. Den Nachbarn des BHC hier in Berlin trennt ja Luftlinie. Was sind das? Vielleicht 5 Kilometer, wenn überhaupt. Da könnte was gehen vielleicht Richtung Wimpel. Wer wird sich den Jungs von den Wespen in den Weg stellen? Im Westen fragt sich jetzt der geneigte Viertelpause-Hörer oder die geneigte Viertelpause-Hörerin. Das verrate ich euch natürlich sehr gerne. Das werden im Westen sein. Rot-Weiß Köln, der Düsseldorfer HC, Chris.
Und jetzt sage ich euch, wo ist Uhlenhorst Mülheim?
Übrigens genauso wie
keine
bei der U14,
Knaben
Rot-Weiß Köln, ja, und der Düsseldorfer,
ja,
HC.
Und kein Uhlenhorst Mülheim. Das ist krass. Aber die haben auch, ja, es, Leute.
Und Mühlheim war Erster, ne? In Gruppe A hatten die nach 8 Spielen 17 Punkte, da waren die Erster. Mhm. Und dann in der Endrunde nur Dritter hinter dem DHC und dem DSD. Da hatten allerdings, muss man jetzt auch sagen, Chris, wir sehen das hier gerade vor uns, alle drei Teams hatten nach 2 Spielen 3 Punkte. Und Mühlheim mit minus 1.
Torverhältnis, ja.
Mit minus 1 das schlechteste Torverhältnis. Das ist natürlich richtig bitter.
Aber so ist Sport, ja. Bist du raus, bist du raus.
Holst du da vielleicht einen Punkt mehr, bist du dann Erster?
Ja, ja, klar, bist du dabei, aber sie sind nicht dabei, ja. Ja. Saisonende, Wiedersehen. Knaben A und M. Das gab es, glaube ich, lange nicht, oder? Wahnsinn.
Ja, vor allem, wenn wir dann noch auf die männliche U18 gucken. Aber bevor wir das machen, schauen wir noch auf den Süden und die männliche U16. Und da wird es auf der einen Seite gewohnt, auf der anderen Seite sehr traditionell. Der Mannheimer C auf Süd 1, der Rüsselsheimer RK ist Süd 2 und der Münchner SC ist Süd 3.
Und Mannheim echt Glück gehabt, weil ich habe es zufälligerweise das Endspiel geschaut im Stream. Aus Bietigheim, die sich sehr viel Arbeit gemacht haben mit der Ausrichtung. Und ja, Rüsselsheim muss es eigentlich klar machen in der Spielzeit. Eigentlich auch so mit die zwei besten Rüsselsheimer verknattern dann knapp den Penalty. Und ja, jetzt sind sie Zweiter. Und MSC hat es auch wieder geschafft. MSC auch wieder wirklich, die gewinnen da unten in Bayern fast alles und schaffen es immer wieder mit ihren Jugendmannschaften auf die Deutsche. Auch Respekt.
Für mich sehr romantisch, HC Speyer. Mit dabei gewesen.
HC Speyer ist total romantisch. Welcher lustigste Trainer der Bundesliga ist vom HC Speyer? Christoph Bechmann.
Echt?
Ja, klar.
Das wusste ich nicht.
Ja, klar. Bechi ist aus Speyer. Und seine Brüder sind beide in Speyer noch Trainer und sind da in dem Club organisiert. Direkt am Rhein, sehr schön.
Viele Grüße an den HC Speyer an der Stelle. Das ist eine gute Arbeit da bei der U16. Die U18 wurde beim Ostdeutschen Hockeyverband ausgespielt und zwar beim TSV Leuna, Chris. Auch sehr romantisch, muss man ja mal auch ganz ehrlich sagen. Und wenn wir dann da mal schauen, wer sich qualifiziert hat in Leuna, dann sehen wir auf 1 den Club an der Alster, auf 2 den Habestuder THC und auf 3 die Zehlendorfer Wespen. HTAC 3 von 3, Wespen bei 2 von 3 Deutschen mit dabei. Und Klippe auch bei 2 von 3.
Ja, und Wespen halt auch U16, U18. Das heißt, sie müssen 4 gute Jahrgänge haben. Da kommt was. Und ja, Havestehude mal wieder Hut ab. 3 von 3.
Ja.
Ist schon krass. Könnten wir jetzt nur noch toppen im Süden, wenn MSC-Boys die Süddeutsche. Das kommt aber erst später wegen der 2. Liga. Da bin ich gespannt, ja.
Und jetzt reden wir über die Regionalliga West, Chris, wo wir ganz ehrlich sind. Wir haben keine Ahnung, ob das, was wir jetzt erzählen, richtig ist. Es steht Saison beendet. Eine Gruppe mit 7 Teams. 6 Spiele wurden nur gespielt. Auf 1 der Gladbacher HTC, 6 Spiele, 16 Punkte. Auf 2 Rot-Weiß-Köln, 6 Spiele, 13 Punkte. Wir vermuten, das sind die 2 Teams, die bei der Deutschen dabei sind.
Mag wohl so sein. Und Rot-Weiß-Köln hat auch eine Quote mit 3 von 3.
Rot-Weiß wirklich eine Menge gemacht, auch einfach in den letzten Jahren. Ich erinnere mich an früher, da war man nicht so häufig bei deutschen Jugendendrunden vertreten, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, an die ich mich erinnern kann. Die machen es richtig gut momentan.
Ja, die haben halt die Philosophie geändert, haben sehr gute Jugendtrainer plus das bekannte System, Top-Leute zu holen zu Rot-Weiß. Ja, aber dann passt das auch. Ich finde es immer schwierig, wenn die Top-Leute Leute kaufen, in Anführungsstrichen, und machen keine Jugendarbeit. Und das Gap ist sehr geschlossen.
Ja, das war ja genau auch der Vorwurf, der Rot-Weiß gemacht wurde.
Ja, und auch hier Uhlenhorst Mülheim, Dritter. Musst du dir mal vorstellen, Hallen männlich, U14, U16, U18, kein Uhlenhorst Mülheim. Krass.
Ja.
Ob Pech oder nicht, nicht dabei. Pech. Also, das müsste man mal. Das glaubst, glaube ich, ewig nicht. Aber gut.
Und im Süden bei der männlichen U18, Chris, da können wir noch nichts sagen, denn da ist noch nicht gespielt worden.
So sieht's aus. Wegen der 2. Bundesliga, das ist verschoben. Das passiert jetzt in den kommenden Wochenenden.
Und da muss ich
die Mädels. Die Mädels haben auch noch nicht gespielt.
Genau, das werden wir euch dann auch noch näher bringen. Aber ich muss jetzt schon mal im Süden, weil ich sehe schon die Gruppen. In Gruppe B, Schwergewichte, München SC, SC Frankfurt 80, TSV Mannheim Hockey, Chris. Und wer in Gottes Namen ist der TV Alzey?
TV Alzey ist auch ein traditioneller Hockeyclub. Das liegt hinter Mainz. Und ja, auch hier, wo ist Dürkheim und wo ist TG Frankenthal? Da, Dürkheim,
die sind da.
Dürkheim sind da. Die sind da mal wieder dabei. Ja, das ist
gut. Nur in der anderen Gruppe.
Die sind übrigens auch Meister geworden in der 2. Regionalliga und spielen jetzt immerhin in der Halle mal wieder 1. Regionalliga. Die Herren, auch Glückwunsch da.
Ja, mein Gott. Dürkheim. Wie viele Glückwünsche wir hier heute verteilen, das ist ja wirklich unfassbar. Und jetzt bleibt uns gar nicht mehr so viel zu tun, Chris. Wir können nur so viel sagen. Wir machen eine Woche Pause und an der Stelle diesmal an einer anderen Stelle, möchte ich euch noch den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich die englische Hockeyfirma Grace. Und ihr findet, wie gewohnt, im Onlineshop von Grace die ganzen tollen Produkte von Grace. Ich habe auch in Berlin witzigerweise sehr viele Grace-Pullis gesehen, denn die EHF wird ja auch von Grace ausgerüstet. Da habe ich dann auch sehr viel unseren Werbepartner gesehen und die sahen auch echt cool aus. Also schaue ich das Ganze doch gerne mal an. Und mit dem Rabattcode Viertelpause spart ihr auch noch bares Geld, wenn ihr das im Onlineshop eingibt. Und das war jetzt das letzte Mal für 14 Tage, dass ich das gesagt habe, denn wir machen nächste Woche mal eine kleine schöpferische Pause. Chris, die haben wir uns, glaube ich, beide auch mal verdient. Tim auch mit seinem Interviewformat, soweit ich weiß, wird dann auch ruhen. Da müssen wir auch mal gucken, inwiefern er diese Woche wieder auf dem Damm ist, inwiefern wir da eine Folge von ihm bekommen können. Aber wie gesagt, Gesundheit geht natürlich vor. Gute Besserung an der Stelle auch, lieber Tim. Und ich hoffe, ihr schafft 14 Tage ohne Viertelpause.
Sonst Konserve.
Genau.
Wir kommen dann in der letzten Februarwoche zurück mit den Pro-League-Spielen aus Argentinien, mit den restlichen Entscheidungen im Norden, wer steigt auf in die erste Liga, wer steigt ab und im Osten und auch im Westen.
Und Jugendendrunde.
Und da kommen wir schon mit, das ist die Woche vor...
Vor März.
Das ist die Woche vor März, das ist die Woche, bevor die jungen Damen ihre deutsche Meisterschaft spielt. Und wenn wir wiederkommen, wissen wir schon, wer bei männlich U14, U16 und U18 deutscher Meister ist.
Und wenn ihr dabei seid, wünsche ich euch ganz viel Spaß. An der Stelle möchte ich übrigens auch nochmal sagen, bitte Rücksicht nehmen und Respekt haben vor den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, gerade bei Jugendendrunden. Das ist leider Gottes nicht mehr selbstverständlich. Ihr tut da nicht nur uns, sondern vor allem den Jugendlichen, die da pfeifen, einen Riesengefallen, wenn ihr sie da nicht die ganze Zeit anpöbelt. Das ist uns ein Anliegen, was uns beide, glaube ich, unfassbar nervt, wenn wir das in den deutschen Hockeyhallen mitbekommen. Also nehmt da mal ein bisschen Rücksicht. Und mit den Worten beende ich gern die Folge und die letzten Worte gehören Chris. Ich sage tschüss und ciao, bis in 2 Wochen, ihr Lieben aus Berlin.
Leute, es werden keine olympischen Karrieren verhindert durch eine Schiedsrichterentscheidung bei der Jugend. Ja, es ist ärgerlich. Am Wochenende hat es auch schon wieder gerabbelt, habe ich gehört. Wir sind Menschen, die tun ihr Bestes. Also Respekt. Kein Schiedsrichter, kein Spiel. Leute, macht's gut. Bis in 2 Wochen. Ciao aus Frankfurt.